Herzlich willkommen bei Leadership Neu Gedacht, dem Podcast von und mit Corinna Pommerening. Hier wird Führung neu gedacht für eine bessere Arbeitswelt. Viel Spaß und Inspiration bei dieser Episode.
Herzlich willkommen bei meinem Podcast Leadership Neu Gedacht. Mein Name ist Corinna Pommerening und ich freue mich sehr, dass heute Sandra Lamprecht bei mir zu Gast ist. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Sandra. Schön, dass du hier bist.
Ja, ich freue mich auch. Vielen Dank. Hallo, Corinna.
Sandra, das ist wirklich cool. Mir ist nämlich vorhin eingefallen, als ich drüber nachgedacht habe, wann und wo haben wir uns eigentlich kennengelernt, dass es erstmal schon eine halbe Ewigkeit her ist. Und ich bin dann auch drauf gekommen, wann es war. 2011, weißt du noch, in Hannover, das war eins wirklich meiner ersten Employer Branding Veranstaltungen, Workshop, den ich damals für meinen damaligen Arbeitgeber organisiert und durchgeführt habe. Und seitdem ja den Kontakt mehr oder weniger gehalten.
Ja.
Wahnsinnig viel passiert in der Zeit.
Eine ganze Menge passiert und vor allen Dingen Kontakte auch immer bei verschiedenen Arbeitgebern meinerseits weiter aufrecht erhalten. Also ja, spricht für Qualität.
Auf beiden Seiten, Sandra. Sandra, ich möchte dich aber gerne meiner Hörerschaft vorstellen. Wer bist du? Was treibt dich an? Also vielleicht zum Hintergrund. Du bist erfahrene Personalentwicklerin, Trainerin und Coach mit über 15 Jahren Erfahrung im Personalbereich. Du arbeitest leidenschaftlich daran, Menschen in ihrer persönlichen und beruflichen Entwicklung zu unterstützen. Deine Expertise umfasst die Entwicklung von Führungskräften sowie die Anwendung digitaler Innovation zur Erreichung von Teamzielen. Darüber hinaus setzt du dich mit ganz viel Herzblut dafür ein, mentale und gesellschaftliche Barrieren abzubauen und eine Kultur des Miteinanders zu fördern. Da werden wir gleich mit Sicherheit mehr darüber erfahren. Seit 2022 hast du neben der leitenden Funktion in der Personalentwicklung auch die Rolle der Diversity Managerin in der Evangelischen Bank inne. Ja, und in dieser Doppelrolle bemühst du dich, einen nachhaltigen Beitrag zur Steigerung von Diversität und Inklusion zu bieten. Ja, Sandra, das liefert uns so viel Futter für diese gemeinsame Podcast-Folge. War schon eine ganze Zeit in der Planung, dass wir über dieses Thema sprechen wollten. Jetzt ist es endlich soweit und ich glaube, die Zeit war auch noch nie so reif wie jetzt gerade. Davon bin ich auch überzeugt. In Zeiten von Fachkräftemangel, von demografischem Wandel, von einem Umfeld, das sehr stark auch von Krisen geprägt ist, kann das ein ganz wichtiger Erfolgsfaktor sein, dieses Thema Diversity und Inklusion. Aber das wirst du uns bestimmt gleich aus deiner Perspektive noch näher erläutern oder auch erklären. Sandra, ich freue mich sehr, dass du hier bist.
Ja, danke, dass du mich eingeladen hast. Also ich freue mich auch sehr. Das ist ja eben schon mehrfach betont. Ich bin ja ganz rot geworden bei der Vorstellung. Tatsächlich, wenn ich etwas mache, mache ich es mit Leidenschaft. Und genau so geht es eben mir auch bei dem Thema Diversity, Inklusion, weil ich glaube, das hängt auch ganz stark mit der Persönlichkeitsentwicklung und eben auch somit mit Personalentwicklung zusammen.
Ja, ist ganz eng verknüpft. Ja, das glaube ich dir. Ja, super. Vielleicht für unsere Zuhörenden, die relativ neu in das Thema reinkommen. Ich hatte schon vor ein paar Folgen mit der Diversity-Expertin Dr. Gabriele Schambach eine Folge aufgenommen. Das war 121, die Podcast-Episode 121. Ich glaube, die Kombination wäre ganz cool. Einmal so die Wissenschaftlerin, Gabi hatte auch einen sehr wissenschaftlichen Fokus, und dann aber der Transfer, so wie du das nämlich bei euch in der Bank ja umsetzt. Von daher glaube ich, eine wunderbare Ergänzung. Wenn wir mal direkt starten, liebe Sandra, und wir vielleicht jetzt erstmal auch unsere Zuhörenden so mit reinnehmen. Was bedeutet denn Diversity konkret für die Evangelische Bank? Und welche Themen stehen denn da auch speziell für euch im Fokus?
Das ist eigentlich eine sehr einfach zu beantwortende Frage und gleichzeitig gar nicht so simpel, weil die Evangelische Bank ist mittlerweile seit über 50 Jahren mit diversen Vorgängerinstituten am Markt. Und wir kommen eben aus der kirchlichen Prägung. Und für uns war es schon von Tag 1 in den Unternehmenswerten verankert, dass wir vielfaltfördernde Werte und Werte der Nachhaltigkeit in den Unternehmensleitbild verankert hatten. Und deswegen war Respekt, Toleranz, Offenheit etc. von damals bis heute eben Bestandteil der Unternehmenswerte. Und ursprünglich war uns das auch allen völlig klar oder ist es immer noch uns allen völlig klar, die wir hier arbeiten. Und trotzdem gab es dann in 2022 einen Punkt, wo wir gesagt haben oder wo der Vorstand auch beschlossen hat, wir müssen das Thema Diversität auch nochmal strategischer angehen, auch externer, ich will nicht sagen vermarkten, sondern publik machen, dass es uns eine Herzensangelegenheit gibt, uns eine Herzensangelegenheit ist. Und deswegen das, was für uns im Fokus steht, ist tatsächlich der wertschätzende Umgang miteinander, Respekt, Toleranz, Offenheit. Und mal ganz konkret auf das, wie machen wir es in der Bank? Wir haben, wie viele andere Unternehmen auch, eine sehr heterogene Belegschaft. Also wir haben sehr seniorige Mitarbeitende, die schon seit 30 Jahren oder länger im Unternehmen beschäftigt sind. Und wir haben ganz, ganz viele junge MitarbeiterInnen, wo wir eine sehr gute Erfahrung gemacht haben, die eben in altersgemischte Teams miteinander arbeiten zu lassen, sind bei ganz verschiedenen Bildungs- und Lebenshintergründen. Also wir haben Berufsbilder aller Art im Unternehmen. Bankkauffrau, Bankkaufmann ist tatsächlich eines der seltenen Berufsbilder, was wir hier haben. Und durch diese Art der Vielfalt schaffen wir es eben sowohl Team- als auch standortübergreifend so, ja, eben diese Werte Offenheit und Toleranz auch mit Leben zu füllen. Das jetzt erstmal so ohne dieses Preisschild Diversity dahinter zu hängen. Das ist so die praktische Umsetzung erstmal.
Seit wann spielt denn dieses Thema eine zentrale Rolle in eurer Organisation? Also, dass ihr auch wirklich so diese Überschrift Diversity oder Diversität und Inklusion fördern auch quasi dran heftet, so vielleicht mal formuliert.
Also dranheften ist tatsächlich ein sehr guter Punkt. Im Jahr 2021, das war ja noch ein sehr stark Corona geprägtes Jahr, war es bei uns in der Region Nordhessen auf einmal wahnsinnig hip, dass sehr große Unternehmungen plötzlich die Regenbogenflagge im Juni gehisst hat, dass die Stadt Kassel gesagt hat, ja, wir machen jetzt auch Pride Parades und so weiter und so fort.
Ja.
Und wir als, genau, wir haben uns nämlich gefragt, so schlimm, dass wir das überhaupt noch tun müssen. Also für uns ist es völlig selbstverständlich, dort offen und loyal zu sein und zu sagen, naja, was jemand zu Hause tut, wen er mag, wen er liebt, das geht uns als Arbeitgebende ja gar nichts an. Und das war aber so der Punkt, wo wir gesagt haben, was bedeutet denn Diversität? Es ist doch viel mehr als die Regenbogenflagge oder Gendersternchen. Das war ja auch so diese Diskussion in der Zeit.
Ja.
Und dann haben wir im Mai 2022 die Charta der Vielfalt unterschrieben und uns da auch mit den 7 Dimensionen der Diversität auseinandergesetzt. Seit Mai bin ich dann eben auch in der Rolle der Diversity Managerin tätig und ja, kurz darauf haben wir einen Arbeitskreis Diversität gebildet, weil ich alleine kann und will das gar nicht für die gesamte Bank machen.
Wenn du nicht weiter weißt, gründe einen Arbeitskreis.
Genau. Und da,
das ist wichtig, oder Sandra?
Genau, das ist super wichtig. Und vor allen Dingen ist es wichtig, diese Menschen, die dort zusammenarbeiten, machen es freiwillig und eben auch mit Leidenschaft und Herzblut.
Ja, genau. Mhm. Ja, okay. Also das waren dann so die ersten Schritte, dass ihr Strukturen geschaffen habt in eurer Organisation dafür. So könnte man es vielleicht dann auch beschreiben,
richtig,
oder?
Hm? Genau, damit man, oder seitdem haben wir es auch von außen sichtbar. Für jeden im Internet ergoogelbar. Wir sind eben Unterzeichnerin der Charta der Vielfalt und es ist uns wichtig.
Ja, okay. Wenn wir jetzt vielleicht mal so an den Praxistransfer gehen oder du auch vielleicht den Zuhörenden, also ich habe mir übrigens angehört, wenn es geht, irgendwie Mitarbeitende, Zuhörende, Teilnehmende, fällt mir einfacher, als dieses Innen auszusprechen, wie du das eben so schön gemacht hast. Aber ich glaube, da sind wir flexibel, wie wir es aussprechen, oder? Hauptsache, wir haben ein Bewusstsein dafür.
Richtig. Und auch mir geht es so, dass ich das Innen dann und wann einfach vergesse. Also ich mache das eine und das andere nicht bewusst.
Okay. Also, wenn wir wenn wir unseren Zuhörenden jetzt vielleicht etwas mit auf den Weg geben wollen, also dieser Transfer von deinen Learnings, von deinem oder eurem Weg, den ihr ja in den letzten Jahren jetzt beschritten habt, Was können denn so die ersten wichtigen Schritte auch sein, um ja Diversity, Chancengleichheit, Inklusion dann auch wirklich zu integrieren oder überhaupt erstmal auch dieses Thema in eine Organisation zu tragen? Ich will noch gar nicht von etablieren oder verankern sprechen, sondern erstmal, dass es überhaupt in die Organisation kommt. Kannst du da vielleicht noch mal so ein paar Punkte vielleicht zusammenfassen?
Ja, gerne. Also ich muss aber an der Stelle vorwegschicken, das ist tatsächlich meine Meinung, meine Beobachtung, was bei uns im Haus sehr gut funktioniert hat und was ich im Austausch mit anderen Diversity ManagerInnen schon mitbekommen habe. Andere können das ganz anders sehen, aber in meiner Welt ist es zum Beispiel wichtig, das ist kein Thema, was ich bottom-up implementieren kann. Also es muss wirklich top-down von der Geschäftsführung ausgehen. Bestenfalls Vorstände, Aufsichtsrat und Betriebsratsgremien all together, dass die sich einig sind und auch im Vorfeld sich, bevor sie innerhalb der Belegschaft losgehen und sagen, wer möchte das denn machen, sich Überlegungen stellen, wie viele Ressourcen bin ich denn bereit zu investieren? Monetär, aber auch von Arbeitskräften. Und unterstütze ich das Thema wirklich, also auch mit allem, was dazugehört, oder ist das nur, weil es gerade on vogue ist und weil es alle haben und weil es von uns als Unternehmung erwartet wird? Dann auch so ganz pragmatische Fragen, wo soll denn dieses Diversity Management angesiedelt sein, rein organisatorisch? Also bei uns ist es im Personalbereich, das muss nicht unbedingt dort sein. Wir hatten eben schon mal gesagt, nichts geht ohne ein Team, dass man auch so ein bisschen sich gegenseitig mit neuen Erkenntnissen befruchtet. Da geht es darum, das eben auch freiwillig zu halten.
Und interdisziplinär wahrscheinlich
Ja.
ganz unterschiedliche Hintergründe. Auch hier bunte Vielfalt in so einem Arbeitskreis, werden in so einer Projektgruppe, wie auch immer wir das jetzt bezeichnen, Inner Circle.
Richtig. Also bestenfalls vom Azubi bis zur Direktorin alles dabei und das aus verschiedensten Unternehmensbereichen auch.
Ja, schön.
Und ich finde es ganz, ganz wichtig, wenn man sich so ein riesengroßes Ziel setzt, wo man schon Ehrfurcht und Respekt hat, wenn man einfach dieses Ziel nur sieht, hemmt das vielleicht den einen oder die andere überhaupt anzufangen. Also ich würde wirklich ganz niedrigschwellig anfangen und sagen, schauen wir mal, wo es hingeht. Und wenn man jetzt bei der Charta der Vielfalt bleibt, welches dieser 7 Fokusthemen soll denn unser Fokusthema sein? Also ich werde niemals Alter, Religion, soziale Herkunft und so weiter und so fort gleichzeitig mit dem gleichen Engagement bearbeiten können. Und das ist auch völlig okay, finde ich, dass man einfach konkrete, niedrigschwellige Ziele formuliert, die man vielleicht im Zeitraum X erstmal angehen möchte.
Ja, okay. Ja, das ist doch hands-on, glaube ich, eine ganz gute Orientierungshilfe, wie man so einen Start auch tatsächlich dann gestalten kann. Weil ich glaube, Sandra, wenn wir ehrlich sind, viele haben wirklich so eine gewisse Hemmschwelle. Wo fange ich denn bei diesem Thema an und nehmen sich zu große Ziele vor? Du hattest ja eben diese 7 Dimensionen auch beschrieben und haben dann vielleicht auch so die Befürchtung, können wir das überhaupt erfüllen? Ist das überhaupt realistisch? Und
Richtig.
dann, so wie du es auch gerade gesagt hast, wirklich eher so stufenweise oder modular sich auch den Themen anzunehmen, kann dann da vielleicht auch ein Weg sein, um auch vielleicht in, ja, in Zeiten von knappen Ressourcen und Kapazitäten das dann auch überhaupt managen zu können. Das ist ja dann auch ein wichtiger Punkt. Wäre ja schade, wenn etwas angestoßen wird und dann versandet es, weil man es einfach gar nicht auf die Straße bringen kann.
Genau, und Ressourcen ist hier eigentlich auch ein sehr gutes Stichwort. Es ist auch, wenn man jetzt als Unternehmen nicht sagt, wir wollen unbedingt die Charta der Vielfalt unterschreiben, dort ist immer wieder ein sehr, sehr guter Anlaufpunkt, um sich zum Beispiel Muster-Diversity-Strategien anzuschauen oder Redebeiträge für eine Betriebsversammlung oder um einfach mal im Intranet einen kurzen Artikel dazu zu geben. Also man muss alles selbst erfinden. Heute können wir die KI fragen, aber es gibt eben schon sehr, sehr gute, fertige Produkte, die man kostenfrei als Unternehmen auf Karte der Vielfalt runterladen kann.
Ja, das ist ja schön. Das können wir sicherlich verlinken, oder? In der
Bestimmt, ja.
Podcast-Episodenbeschreibung. Das ist ja ein guter Tipp von dir. Ja, also die Diversity-Strategie irgendwie prüfen, sichten, anpassen. Das ist natürlich dann schon noch notwendig. Das wäre dann noch ein wichtiger Punkt. Und dann, ja, denke ich, ist das Thema Kommunikation eine ganz wichtige Aufgabe, oder? In der Praxis.
Auf jeden Fall. Also es reicht eben nicht einfach irgendwo im LinkedIn-Profil zu sagen, ich bin jetzt die Diversity Managerin, wenn meine 406 KollegInnen innerhalb des Hauses noch nie was davon gehört haben. Also intern geht vor extern.
Ja.
Und hier gilt es halt auch wirklich sehr, sehr niedrigschwellig anzufangen, weil sich nicht jeder schon mit diesem Thema auseinandergesetzt hat.
Wie hast du angefangen, Sandra?
Wir haben das Glück gehabt, dass ich seit Mai, wie gesagt, die Diversity Managerin bin. Und im Juni war Betriebsversammlung und der Betriebsrat.
22 war das.
Richtig, genau, 22. Und der Betriebsrat hatte mir dann quasi die Bühne gegeben und hat mich so ein bisschen in der Rolle vorgestellt, weil Betriebsratsmitglieder auch im Rahmen des Arbeitskreises dann tätig geworden sind. Und da wurde so der erste Stein ins Rollen gebracht. Und seitdem haben wir regelmäßig bei uns im Intranet so kleine Podcasts auch veröffentlicht, also
Ach,
wirklich
schön.
sehr viel kleiner als dieser hier.
Ja, ist doch
Oder
schön.
kurze Artikel, was ist denn eigentlich Diversität, wie spielt Inklusion mit da rein, etc.
Ja, ah ja, aha, schön.
Also auch zum Thema Inklusion, die Schwerbehindertenvertretung ist zum Beispiel bei uns auch Bestandteil des Arbeitskreises Diversity.
Ja, toll, also super Hinweise. Wenn wir vielleicht jetzt nochmal so den Blick drauf werfen, was waren denn jetzt für euch die essentiellen Voraussetzungen und auch erste Schritte, um das ja nicht nur anzuschieben, sondern auch um wirklich so ein Verankern in der Organisation zu ermöglichen? Da hatte ich bei dir schon so ein paar Sachen rausgehört, aber vielleicht kannst du das nochmal wirklich in den Mittelpunkt auch rücken. So dieses Thema Commitment, das war, glaube ich, gerade zu Beginn ein wichtiger Punkt, oder?
Genau, also ich hatte ja schon gesagt, also top-down ist in meiner Welt das, was am wahrscheinlichsten funktioniert, um sowas auch wirklich nachhaltig zu implementieren. Und dieses uneingeschränkte Commitment der Vorstände war halt bei uns gegeben.
Ja, okay.
Betriebsratsgremien, davon haben wir hier 3 Stück wegen verschiedener Standorte, waren auch alle zu 100% dahinter und auch der Aufsichtsrat. Also alle waren im Vorfeld involviert und haben uneingeschränkt gesagt, ja, machen wir, brauchen wir und wir stellen die Ressourcen zur Verfügung.
Okay, ist ja auch ein wichtiger Punkt. Ne? Reicht ja nicht nur, ich wollte schon sagen, Ja und Amen zu sagen. Passt ja irgendwie, ne?
Das
nein,
stimmt.
es geht, nein, Spaß beiseite. Es geht natürlich dann darum, auch wirklich die Budgets, die Kapazitäten, die notwendig sind und die dann einfach auch realistisch sein müssen, damit du deine Arbeit dann auch gut und richtig machen kannst. Also gar keine Frage. Wenn wir vielleicht über Meilensteine sprechen, Sandra, also das war ja eben so ein bisschen so die Startphase, die Implementierungsphase, so würde ich es vielleicht zusammenfassen, aber vielleicht dann so auf diesem Weg, jetzt es sind ja 2,5 Jahre, die ihr quasi jetzt so rückblickend dann absolviert habt, was waren denn besondere Meilensteine oder auch bedeutende Meilensteine in der Umsetzung eurer DEI-Strategie?
Der erste Meilenstein tatsächlich ja erstmal die Findung unserer Projektgruppe, Arbeitskreis, wie auch immer, und dieses interne Commitment. Wir wollen alle an dem Thema arbeiten. Den setze ich jetzt einfach mal als gegeben voraus. Für uns war es sehr wichtig, sehr schnell oder möglichst schnell zu einer echten Diversity-Strategie, die auch Einzug in das Strategiehaus unserer Gesamtbank findet, zu formulieren. Das war ein sehr aufwendiger Prozess. Also wir sind ein Arbeitskreis mit 8 TeilnehmerInnen und natürlich hat jeder so sein Herzensthema, was damit rein muss. Dann gibt es noch formale Anforderungen der Strategieabteilung. Dann gibt es noch Anforderungen aus der Personalabteilung. Und ehrlicherweise müssen wir sagen, im Herbst 2023 hatten wir dann auch erst die verabschiedete Diversity-Strategie.
Ja, okay. Hat ein bisschen
So,
gedauert.
Genau, das war ein sehr iterativer Prozess mit gefühlt 17 Feedbackschleifen, aber nach 1,5 Jahren war sie dann fertig. Und das Highlight ist eigentlich für mich, dass jetzt im Jahr 2024, dass wir keine Diversity-Strategie mehr haben. Obacht.
Aha.
Nein, es ist einfach Bestandteil der offiziellen Personalstrategie geworden.
Ah, okay.
Und wir haben finde ich, das Thema dadurch tatsächlich aufgewertet. Und wir haben auch strategische Jahresziele zum Thema Diversity und Inclusion formuliert. Deswegen ist es jetzt Bestandteil der Personalstrategie geworden.
Ja, nachvollziehbar. Ist nicht mehr wie so ein Satellit irgendwie was Externes oder noch was Separates, sondern es ist genauso wichtig und so bedeutend wie die anderen Teilaspekte und Bestandteile der Personalstrategie. Finde ich gut und nachvollziehbar, den Schritt. Ja. Wer hat das angestoßen? Kam das so aus der Arbeitsgruppe heraus oder war es einfach eine Entwicklung aus diesem iterativen Prozess?
Das war eine Entwicklung, ich sag mal, aus mehreren Komponenten. Also wir haben unsere Personalstrategie wird ja jährlich auf Aktualität überprüft und in diesem Jahr haben wir wirklich jedes einzelne Kapitel ganz neu angepasst und haben gesagt, was ist denn eigentlich so eine forward-gerichtete Personalstrategie, die auch die nächsten 3, 4, 5 Jahre inhaltlich erstmal Bestand hat. Und da haben wir eben so Themen wie diese Diversität, Vielfalt, auch betriebliches Gesundheitsmanagement, all das, was vorher irgendwelche Satelliten waren und wichtige Themen waren, haben wir jetzt zusammengefasst in einem Dokument.
Okay, ja. Erleichtert wahrscheinlich auch insgesamt dann die Arbeit.
Richtig, weil du weißt es ja selber aus deiner langjährigen Erfahrung, wenn man so eine Strategie hat, denkt man sich, naja, die sollte schon 3 bis 5 Seiten umfassen, also ist dann sehr viel Ausgangssituationsbeschreibung, sehr viel Shishi und Tralala und Pipapo. Und jetzt in den, ich sag mal, eine halbe Seite, die es jetzt noch in der Personalstrategie hat, da geht es wirklich on point um das, wo die Punkte liegen, die wir auch verzielen.
Ja, schön, okay. Habt ihr ja dann auch so eine Lernkurve quasi
Ja.
dann hinter euch. Ja,
Ja.
gut. Gibt es denn ein Projekt oder eine Initiative, auf die ihr besonders stolz seid, Sandra? Also im
Ja.
Rahmen der ganzen Diversität und Inklusionsarbeit.
Ja, absolut.
Na.
Das war im Sommer oder nee, im Frühjahr 2023 hat die Charta der Vielfalt einen Wettbewerb, die Diversity Challenge, ausgeschrieben. Dort durften Unternehmen oder MitarbeiterInnen von Unternehmen, die nicht älter sind als 27 Jahre, Jungangestellte und Auszubildende, sich bewerben und Projektarbeiten einreichen. Und bei uns gab es eine Gruppe von jungen KollegInnen, die haben sich damit beschäftigt, wie können wir wirklich diesen den Generationentransfer gut begleiten? Wie können
Ja.
wir das Wissen der alten Häsinnen und Hasen transferieren? Und haben sich dann ein Mentoring-Konzept entwickelt. Es gab schon immer Mentoring bei uns, aber das ist jetzt eben inklusive eines Reverse-Mentoring von jung
Sehr
zu
cool,
alt und
schön.
so weiter und so fort. Das Ganze eben auch mit Evaluationsmaßnahmen und so weiter. Und erstens hat diese Arbeitsgruppe einen großartigen 5. Platz im bundesweiten Wettbewerb belegt. Also das
Cool.
war schon sehr, sehr, ja, war mal ein bisschen stolz drauf. Und wir haben das Projekt jetzt auch schon seit 11 Monaten ganz erfolgreich in der Bank eingeführt und leben es eben. Also es war nicht nur für den Wettbewerb, sondern es war eine praktische Anwendbarkeit vorhanden.
Ja. Ja, sehr schön, sehr schön. Das freut mich. Und da haben wir gerade eine Verknüpfung. Ich habe ja auch einen letzten, ich überlege gerade, in einer der letzten Podcast-Episoden auch über diesen Employee Lifecycle gesprochen, habe auch Blogbeitrag dazu geschrieben und das hat auch Einzug in meine aktuelle Fachpublikation gehalten, diesen Lifecycle darzustellen mit diesen unterschiedlichen Phasen. Und da ist eine ganz wichtige Phase für das Thema der Arbeitgeberpositionierung, aber auch, wenn wir darüber sprechen, wie können wir Mitarbeitende ja, wirklich bis zum Schluss, bis zum Ausstieg auch motivieren und langfristig binden. Und diese vorletzte Phase vor dem Exit und Offboarding ist das aktive Age Management. Und wenn wir ehrlich sind, haben wir das in den letzten Jahren, ich will jetzt nicht Jahrzehnten sagen, aber in den letzten Jahren eher so ein bisschen stiefmütterlich betrachtet. Wir haben sehr starken Fokus auf die jungen Generation gerichtet, haben die entsprechend gepusht oder auch mit verschiedenen Ansätzen versucht, diese Zielgruppe zu adressieren. Und ich glaube, wir haben in Teilen so ein bisschen die älteren Zielgruppen, ich will nicht sagen aus den Augen verloren, aber so ein bisschen vernachlässigt. Und ich finde, es ist so extrem wichtig, wenn wir so generationenübergreifendes Arbeiten, vernetztes Arbeiten wirklich ehrlich vorantreiben wollen und stärken wollen und auch wissen, dass das als Organisation ein ganz wichtiger Erfolgsfaktor ist, dann müssen wir genau über solche Maßnahmen sprechen. Wir müssen da auch neue Wege einschlagen. Da müssen wir uns von unseren sehr homogenen Projektstrukturen, die ja teilweise immer noch Alltag sind, lösen und müssen überlegen, wie können wir diese Generationsunterschiede einfach bestmöglich auch für das Unternehmen auch nutzen? Oder wie können wir auch Vorbehalte oder Hürden, Hemmschwellen kultureller Art auch abbauen, oder?
Auf jeden Fall. Und von der Urprofession bin ich ja BWLerin und Bankkauffrau. Also es ist auch ein ganz harter wirtschaftlicher Aspekt dabei, nämlich dieses ganze Erfahrungswissen, was eben die Kollegen, die seit 30 Jahren im Haus sind, mitbringen. Das muss doch irgendwie gehalten werden.
Gesichert werden, ja, genau. Übertragen werden.
Richtig. Dinge, die nur alle 2 Jahre mal vorkommen, muss ich dennoch irgendwo an meine NachfolgerInnen übergeben können.
Ja, genau. Absolut. Ich finde es schön, dass du das auch mal so ganz pragmatisch auf den Punkt bringst, dass es einfach diese betriebswirtschaftlichen Aspekte sind. Aber ich glaube, wir können einfach auch viel mehr noch Menschen bis wirklich zum letzten Arbeitstag auch motiviert halten. Und das ist so ein super Beispiel, was du gerade mit deinem Reverse Mentoring auch gebracht hast. Jetzt als einen Teilaspekt eures Mentoring-Programms. Da gehört ja noch mehr dazu, hatte ich jetzt gerade so verstanden.
Richtig.
Jetzt haben wir uns fast ein bisschen verquatscht. Kommen wir mal zurück, Sandra. Das war aber so das Thema, worauf warst du besonders, oder worauf wart ihr als Institut besonders stolz, ne? Auf welche Initiative oder auf welches Projekt? Wenn wir jetzt nochmal auf das Thema Bias zu sprechen kommen und Führung, welche Rolle spielen denn unbewusste Vorurteile, diese Bias, im Kontext von Diversität und Führungsverhalten auch eine Rolle? Wie sind denn da so deine Erfahrungen?
Ja, ich glaube, wenn ich jetzt da meine gesamten Erfahrungen jetzt mit dir teile, würde das den Rahmen sprengen. Ich glaube, jeder von uns kennt so auch dieses Sprichwort, das Peter Peterchen einstellt, weil es einfach in uns liegt. Also wir arbeiten gerne mit Menschen zusammen, die uns ähnlich sind, die uns vermeintlich blind verstehen etc. Und wir haben damit angefangen, dass wir sagen, alleine das Bewusstsein zu schaffen, dass es so ist, das ist so der erste Schritt. Also wir haben eine Webinarreihe von einem externen Anbieter eingekauft zum Thema Anti-Bias oder Unconscious Bias, wo es darum geht, auch im Recruiting eben darauf zu achten und sich selbst bewusst zu sein, dass jeder von uns ein Bias in sich trägt und dass den Führungskräften da eine sehr große Verantwortung einfach hinzukommt, auch im Bereich der Weiterentwicklung, der Nachfolgeplanung etc.
Wie sensibilisiert ihr eure Mitarbeitenden oder auch jetzt speziell Führungskräfte für diese Thematik?
Genau, also wie gesagt, einmal diese Webinare.
Also die Webinare, hast du gerade gesagt, die richten sich dann an die, Entschuldigung, die genau, nicht nur an also euch, sondern an die Führungskräfte, ja, okay.
Die richten sich in erster Linie an die Führungskräfte, optional natürlich auch, stehen sie allen MitarbeiterInnen zur Verfügung. Mhm. Wir flankieren das Ganze mit kurzen Veröffentlichungen in unserer Mitarbeiter-App und wir fangen schon bei den ganz neuen MitarbeiterInnen an, dass wir im Rahmen der Einführungswoche für Auszubildende und duale Studenten einfach einen halbtägigen Workshop dazu machen.
Ah, schön. Ja, also früh wirklich dieses Thema publik machen oder das
Richtig.
Kommunizieren, ne, dass es da ein entsprechendes Bewusstsein für gibt. Ja, okay, klasse. Wenn wir jetzt mal zurückschauen, Sandra, oder du speziell uns auch mitnimmst auf die Bewertung eures Weges oder auch deine Erfahrung jetzt als Diversity Managerin, was sind denn so deine Learnings? Was hättest du persönlich oder ihr als Organisation anders gemacht? Gibt es da was?
Ist das jetzt sehr vermessen und überheblich, wenn ich sage nein?
Kommt drauf an, wie du es sagst.
Also ich glaube, ich hätte oder wir hätten rückblickend nicht wirklich Dinge richtig, richtig deutlich anders gemacht.
Vielleicht ein bisschen schneller bei der Strategie, 1,5 Jahre hast du gesagt.
Ja, genau. Auf der anderen Seite glaube ich auch,
gebraucht.
Dass das gebraucht wurde und dass sich einfach so jetzt jeder gehört fühlt und wir jetzt mit dieser Komprimierung auf die Kernpunkte Aufgaben der Personalstrategie alle fein sind, weil wir wissen, vorher gab es ein 17-fach größeres Dokument, wo sich jeder wiedergefunden
Ja,
fühlte.
okay. Ja.
Also ich glaube rückblickend, es war gut so, wie wir es gemacht haben. Und wir haben vor allen Dingen geschafft, intern im Haus auch ein glaubwürdiges Gremium, zu implementieren.
Ja, okay. Oh, das ist ja so wichtig, dass das nicht irgendwie so ein Marketing-Ding ist, was da entsprechend ins Rollen gebracht wurde oder würde, sondern dass es wirklich etwas ist, was echt ist, was zu euch passt, wo ihr hintersteht, wo auch eine Haltung sichtbar wird, intern und extern.
Richtig.
Und wenn ihr das gemacht habt, ja, dann ja, Gratulation. Das ist doch wunderbar, wenn das so gelungen ist. Was war denn dein größtes Learning vielleicht im Umgang mit dem Thema?
Mein größtes Learning war, dass wirklich nicht alle Menschen, sei es jetzt innerhalb der Unternehmung, aber gerade auch außerhalb, dasselbe Mindset haben wie ich. Also ich bin eben aufgewachsen, da war es völlig in Ordnung. Ein Freund meiner Mutter ist 55, als ich ihn kennengelernt habe und ist als Drag Queen aufgetreten. Und meine Mutter kennt ihn halt schon sehr viel länger. Er ist mit einem Mann verheiratet, hat aber auch zwei Kinder. Und für mich war das also völlig normal, dass es andere Lebenswahrheiten gibt als die mit Papa, Mama und einer Tochter.
Ja, okay, ja.
Und deswegen habe ich nie bewusst darüber nachgedacht, dass es andere anders sehen könnten, obwohl natürlich Fremdenfeindlichkeit etc., das ist mir alles begegnet. Aber dass es eben so wichtig ist, miteinander im Gespräch zu bleiben und zu akzeptieren, dass andere eine ganz andere Ansicht haben und diesen Menschen nicht zu verurteilen, sondern zu sagen, ich werde mich nie deiner Meinung annähern können, aber du bist sicherlich trotzdem ein genauso wertvoller und wichtiger Mensch wie ich. Aber wir zwei passen einfach nicht zueinander.
Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Okay. Und das Thema Sprache, du hast ja schon gesagt, es ist dir wichtig, das zu berücksichtigen, auch wenn es vielleicht
Ja.
nicht immer, du hast keine 100% Trefferquote, aber ich glaube, du bist kurz davor, so wie ich dich kenne und dich einschätze.
Sprache setzt halt einen Rahmen und ich glaube, wir können da sehr viel tun. Und auch das, es gibt ein schönes Buch, das nennt sich Sprache und Sein. Da geht es eben auch darum, mit welchen Floskeln wir im Alltag, ohne drüber nachzudenken, miteinander reden. Also wir haben jetzt eine Migration auf Windows 11 hinter uns ganz aktuell und dann hört man so, oh, dieses Programm ist so behindert. Ja, nein,
Ja,
ist es nicht,
nee, das
weil
sagt,
das
ja, okay.
bedeutet das nicht. Und das immer wieder auch anzusprechen und auch wenn man dann von Freunden oder auch KollegInnen angesprochen wird, boah, du bist so nervig, musst du mir das immer aufs Butterbrot schmieren? Ja, muss ich, weil es einfach in mir mittlerweile eine Reaktion auslöst, die ich nicht mehr stoppen kann und Hinweise, hier, nee, geht so nicht, kannst du so nicht sagen.
Ja, ist wichtig, dass es diese Menschen wie dich gibt, die da entsprechend dann Haltung zeigen und da entsprechend Veto einlegen. Wenn wir noch zum Schluss, Sandra, auf den Ausblick und Zukunftspläne zu sprechen kommen, was habt ihr denn vielleicht für Maßnahmen oder Projekte geplant? Gibt es da was, was in der Pipeline steckt für nächstes Jahr rund um das Thema Diversity, Equity, Inclusion?
Also über allem steht tatsächlich, wir möchten innerhalb des Hauses auch einfach ein reales Abbild der Gesellschaft bieten und so dann eben auch zukunftsfähig zu bleiben und die Innovationskraft weiter zu stärken, weil wir alle daran glauben, je diverser unsere Teams sind, desto innovationsfähiger sind wir einfach, weil wir so viele Sichtweisen miteinander vereinen können. Dann ist natürlich ein großes Thema dieser Generationenwechsel, den wir alle in Deutschland miteinander irgendwie stemmen müssen, auch hier so hinzukriegen, dass wir eine strukturierte Nachfolgeplanung haben. Und was mich persönlich auch wahnsinnig freut, bei LinkedIn und anderen Medien ist es ja angekündigt worden. Wir haben im Frühjahr nächsten Jahres eine vierte Vorstandsposition, die wir mit einer Frau besetzen. Und das Thema Frauen in Führung ist, wie bei vielen anderen Unternehmungen auch, bei uns eben auch so eine Angelegenheit, wo wir sagen, wir möchten die Quote weiter steigern. Wir sind da schon ziemlich gut unterwegs, aber eben nicht in allen Hierarchieebenen. Und da arbeiten wir dran.
Ja, super, aber da sind das ja ganz wichtige Puzzleteile auf dem Weg dahin. Ja, Sandra, also wirklich total spannend, wie ihr als evangelische Bank, ich will es jetzt gar nicht so betonen, aber man würde euch das jetzt nicht so als erstes Thema vielleicht auch zuschreiben, sich an Diversity ranzutrauen. Aber ihr habt es gemacht und ihr habt so authentisch und wirklich aufrichtig angenommen, dieses Thema. So würde ich es vielleicht mal zusammenfassen. Und ja, total spannend zu hören, wie ihr das ja vorangetrieben habt und wie ihr auch an den Themen dran bleibt, wie ihr das auch besetzt oder du auch im Speziellen, weil das ist ja dann auch so in deiner Hauptverantwortung, du hast hier den Hut auf. Ja, also danke für die Einblicke, Sandra.
Sehr, sehr gerne. Also gern auch in einem Jahr nochmal, wenn wir vielleicht noch einen Schritt weiter sind.
Ja, da bleibe ich gerne dran, da komme ich drauf zurück. Sandra, ich freue mich sehr, wünsche euch viel Erfolg, dir persönlich auch alles Gute. Und dann würde ich sagen, wir hören uns mal wieder.
Ja,
Und
vielen Dank.
sehr gern. Ja, und unseren Zuhörenden auch alles Gute und bis bald.
Das war Leadership Neu Gedacht, der Podcast mit Corinna Pommerening. Hat Ihnen diese Folge gefallen? Dann abonnieren Sie den Podcast, um keine Episode zu verpassen. Melden Sie sich auch für den Newsletter an, um regelmäßig frische Leadership-Impulse zu erhalten. Besuchen Sie www.corinna-pommerening.de für exklusive Workshops, Keynotes und individuelle Beratung. Bis zur nächsten Folge. Gemeinsam gestalten wir eine bessere Arbeitswelt.